Ich möchte noch gerne beten zum Start. Danke, Jesus. Du sollst wirklich König sein. Und wir laden dich ein, jetzt in die Zeit, in den Morgen, in den Gottesdienst. Danke, dass du da bist. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du etwas bewegst in unserem Herzen, in unserem Leben. Wir wollen nicht einfach durch das Programm durchgehen und wirklich erleben, wie du zu uns redest, wie du bewegst, wie du etwas veränderst in uns, in unserem Leben. Wir erwarten etwas von dir am heutigen Morgen. Amen. Ja, das ist mir so wichtig geworden, dass wir das wirklich machen, etwas erwarten von ihm. Gibt's, da kann man so, jetzt ist Ferien vorbei, dann kommt man wieder mal in den Gottesdienst. Komm, machen wir doch das heute Morgen, dass wir sagen, Gott, wir erwarten wirklich, dass du redest, dass du ganz persönlich in meinem Herz heute Morgen etwas anlangst, etwas berührst, etwas veränderst. Wir lesen den Text miteinander aus Johannes 20. Ihr habt ihn nicht auf dem Beamer, nachher kommt er dann, aber ihr hättet ihn im Gottesdienstflyer. Oder ihr könnt einfach Ritter lehnen und zuhören. Johannes 20, 24 bis 28. Thomas, auch Zwilling genannt, ist er wahrscheinlich ein Zwilling gewesen. Thomas, einer der 12, einer von diesen 12 engen Freunden von Jesus, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war, nach der Auferstehung von Jesus. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrte Hände sehen, ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Und dann 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Und mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Und dann wandte er sich Thomas zu. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. So, das heutige Thema ist Thomas, der Zweifler. Ich habe ein bisschen Zweifel mitgebracht. Mal nicht Chips, da wäre zu billig gewesen. Da ist ein Zweifelstreuer. Kennt ihr den? Da muss jede Küche. Also das ist, ohne dem kann man nicht kochen. Das geht einfach nicht. Es ist wirklich wie so das Paprika-Gewürz bei den Paprika-Zweifel-Chips. Einfach halt für alle anderen Gerichte. So. Also das Ziel ist nicht, dass wir Zweifel streuen heute Morgen, aber das wäre jetzt halt so meine ganze Kreativität von Anschauungsmaterial, das ich angebracht habe für den heutigen Morgen. Also ich habe mir überlegt, kann ich mir das leisten, über Zweifel reden? Weil ich bin ja immerhin Pastor da und ja, das ist ja mal noch so eine Sache, da dürfen wir da über Zweifel reden? Ja klar, ich habe mir gedacht, ich kann es so machen, dass ich einfach denke, ja, ihr habt wahrscheinlich ein bisschen Zweifel im Leben hier und da und ich stehe da drüber und gebe jetzt den Ski und den Eindruck an euch weiter. Kennst du Zweifel im Leben, im Glauben? Moment, wo du wirklich zweifelst, wo schwierige Fragen kommen an dich hin, die dich unsicher machen? Also ich kenne es. Ich kenne es. Und ich glaube, wir brauchen die Ehrlichkeit, um über Zweifel dürfen zu reden. Und ich glaube, dass es biblisch und gut ist. Und ich bin so froh, hat es der Thomas in die Bibel geschafft. Der Thomas, der Zweifler, wo uns einfach so ein Türchen auftut in ein zweifelndes Herz. Und man hat uns, Johannes, der das geschrieben hat, hätte auch können sagen, komm, da lassen wir jetzt eher auf der Seite, da vertuschen wir, da tun wir weg. Da gibt es so ein schlechtes Bild von einem von diesen 12 Aposteln, der Zweifler. Ich glaube, wir müssen weg von dieser Scheinheiligkeit, wo wir so tun, als ob wir unanfechtbar sind, wo wir Angst haben, über Sachen auch zu reden, die unangenehm sind. Ich denke, gerade Christen sind einmal in der Gefahr, so ein bisschen zu Scheinheiligen zu werden, weil wir doch recht fest so an unserem Selbstbild festklammern, wer wir sind und was wir präsentieren gegen aussen. Ich glaube, wir haben auch noch so ein, ich habe dem so ein Christen-Paranoia-Syndrom genannt. So, immer so ein bisschen fühlen wir uns beobachtet von der Welt, von anderen Menschen, was sie echt über uns denken. Und dann glauben wir, dass wir richtig standhaft dastehen müssen, oder? Feststehen, weil das macht ja den Glauben aus. Wir sind überzeugt. Und wir können es uns wie nicht leisten, zum Beispiel Zweifel zu haben. Und so tun wir so eine Fassade, eine Schiege aussen wahren, die recht gut aussieht. Und wenn es dann mal innerlich nicht ganz so aussieht, wie wir uns gegen aussen geben, dann haben wir recht Mühe, zu dem zu stehen und das zuzugeben. Und ich denke, das ist auch gerade mit Zweifeln so. Man kann Zweifel so vertuschen, so ein bisschen auf die Seite schieben. So, das gehört sich nicht zu Zweifeln, das ist nicht gut. Und man tut es einfach so mit der Hand wegwischen. Oder man gibt eine oberflächliche Antwort. Ja, weisst du, musst halt einfach vertrauen. Oder, ja, irgendwann werden wir es schon verstehen. Ich glaube, oberflächliches Einlassen auf Zweifel gibt einen oberflächlichen Glauben. Und andersrum, wenn wir uns getrauen und das Unangenehme aushalten, dass wir uns unseren eigenen Zweifel stellen und die konfrontieren, dann wird das unseren Glauben stärken. Zweifel sind eine Chance, den Glauben zu stärken, wenn man sich ihnen stellt. Und vielleicht kann man so ein bisschen Zweifel, die sehr, sehr negative Qualifikationen hat, ein bisschen süßer gesehen oder so, heute Morgen. Einfach, es ist gar nicht alles nur schlecht. Und das sehen wir in dieser Geschichte, die wir ein bisschen später anschauen. Ich habe Jesus schon oft erlebt in meinem eigenen Leben. Und zwar nicht einfach als eine tote Person, die mal gelebt hat vor 2000 Jahren und dann gestorben ist, sondern als der, der sagt, dass er ist, dass er Gott ist. Dass er in die Erde gekommen ist, als der Gott, der die Welt in die Existenz gerufen hat. Ich habe ihn erlebt. Er hat mein Leben umkrempelt. Hat mir eine neue Richtung gegeben für mein persönliches Leben. Und dann gibt es die vielen kleinen Erlebnisse. Wir sind vor einiger Zeit wandern, meine Frau, der kleine Micha und ich. Und wir hatten so einen Rucksack gehabt, so einen Deuter-Rucksack, den man hinten reinpacken kann. Kennt ihr oder so? Man tut nicht Essen und Getränke rein, sondern das Kind. Und dann kann er oben raus schauen. Und es war ein warmer Tag gewesen, und normal hat man noch so ein Sonnendach, das man oben anspannen kann. Und das Sonnendach haben wir leider nicht dabei gehabt. Dann haben wir etwas gebastelt mit so einem Halstüchli und so Stängeli gebastelt. Und irgendwann hat er angefangen, die Stängeli abzubeissen. Und es waren so Blumenstängel gewesen, weißt du so. Ja, hat nicht recht funktioniert. Und es war wirklich ein warmer Tag gewesen. Und dann nach einiger Zeit wandern, wo das mit dem Sonnendach schon nicht mehr verhebt hat, laufen wir auf dem Wanderweg entlang. Und dann schauen wir rechts. Und was liegt dort rechts neben dem Wanderweg? Ein Sonnensegeldach für einen Rucksack. Mit zwei Plastikstangen, die wir einfach noch reinstecken können, einklinken und es hat verhebt. Und ich denke, wow, wenn wir jetzt noch für das gebetet hätten, wäre es noch viel besser gewesen. Es hätte mehr für so Sachen gebetet, die kleinen Details. Aber doch. Ich glaube, Gott hat das einfach gesehen und da so ein kleines Zeichen von ihm, und sagt, hey, ich bin mit euch, hier auf dieser Wanderung. Und doch riecht dann immer mal wieder bei mir der Zweifel ein, der so sagt, hey, könnte ja ein Zufall sein. Ganz am Anfang von meinem Leben als Christ sind wir mit einer Gruppe da von der Gemeinde, von der Kirche auf Schweden. Und wir hatten dort so einen Tag gehabt, so war eine Kanu-Wandertour, also schon über verschiedene Seen. Und dann haben wir einen Tag gehabt, wo wir gefischt haben. Wir hatten kein Essen dabei gehabt und haben nur gefischt. Und ich tue gerne fischen und bin am Morgen früh aufgestanden, irgendwie so um 4:30 oder so. Und ich habe die ganze Zeit gefischt und ich habe nichts gefangen. Nichts. Und alle anderen haben einen Fisch am anderen rausgezogen. Und ich habe einfach nichts gefangen. Ich war ein bisschen frustriert gewesen. Und dann irgendwann, nach dem Mittag ist es gewesen, habe ich so gefragt, ja, Gott, warum da? Also ich meine, nervt schon ein bisschen. Dann bin ich mit dem Christian Stähli, glaube ich, mit dem Kanu nochmal über den See paddelt. Und Fischerrute drin. Und irgendwann macht er so die Hände zusammen und sagt, Herr, bitte schenk uns einen Fisch. Und zack, in dem Moment hat er einen abbissen. Wirklich, also Sekundentiming. Und wo alle anderen nur so Eglis gefangen haben, ist dann da ein richtiger Hecht dran gewesen. Wirklich so. Und bis später am Nachmittag einen zweiten Hecht fangen. Das war speziell. Und dann kommt doch einmal wieder der Zweifel. Ja, Meinst du wirklich, Gott hat das Gebet erhört? Kümmert er sich um so oberflächliche Sachen? Ist das sein Niveau? Und interessanterweise hat er da im Neuen Testament richtig viel gemacht. So Gebet um Fische erhört. Müsst ihr mal durchlesen. Wirklich spannend. Hat er so richtig mal ein Geldstück in einem Fisch, dann mal einen richtig grossen Fisch fangen, das Boot fast abgesoffen sind. Ja, ist spannend. Ich habe schon viele Momente erlebt in meinem Leben, wo Gott zu mir geredet hat. Nicht als eine Stimme, die ich gehört habe, aber so ein wirklich ein Eindruck im Herz, wo wie ein Echo von seiner Wahrheit ist, wo ich gemerkt habe, jetzt redet Gott zu mir. Und es hat mich bewegt, hat mich zu Tränen gebracht. Es hat mich erfüllt mit einem innerlichen Frieden. Und doch kriegt dann einmal wieder der Zweifel ein, der sagt, ja, ist das nur eine Emotion? Irgendwelche elektronischen Impulse in deinem Hirn. Ich meine, da sind hunderte von Fußballfans in einem Stadion und die brüllen auch, wenn ein Ball ins Goal geht oder wenn er es eben nicht macht. Dann lese ich die Bibel und dann passiert es immer mal wieder, dass sie mich mit einer Kraft trifft und in mein Leben redet, so dass sich es nicht einfach wie ein Buch anfühlt, sondern wie Gottes Wort an mich. Und doch kriegt dann einmal wieder der Zweifel ein, der sagt, ja, so vieles, wo ich nicht recht verstand in diesem Buch, wo ich auch nicht richtig einordnen kann. Und ein paar Geschichten, die wirklich viel Glauben erfordern, da die Überflutung von der ganzen Welt beim Noah, die ganzen Berichte von Wunder, das Volk Israel, wo das geteilte Meer durchläuft, die alten Personen im Alten Testament, ein Methusalem, wo 969 Jahre alt geworden ist. Vielleicht heisst es drum als Testament. Nein. Ja, da braucht einmal schon noch etwas. Und dann gibt es noch eine andere Dimension von Zweifel. Weniger die intellektuellen Zweifel, sondern mehr die emotionalen, wo man sich fragt, Gott, willst du wirklich mit mir etwas anfangen? Willst du wirklich mit mir etwas bewegen in dieser Welt? Du siehst mein Leben. Du siehst alles, was ich nicht auf die Reihe bringe. Du siehst dort, wo ich wirklich einfach ein Skiheiliger bin und etwas vorgib. Oder liebst du mich wirklich? Kann es wirklich sein, dass du alles siehst und mich liebst und mich möchtest brauchen? Und dann gibt es die schwierigen Fragen. So viel Schmerz, Leid, Ungerechtigkeit in dieser Welt und im Leben von anderen Menschen und vielleicht auch in deinem Leben. Und darüber ein Gott von der Liebe, der sich wirklich interessiert, so tief, wie er sagt, dass er es macht. Warum sind wir mit so viel Segen in die Schweiz geboren und in dem Moment kommt das Kind in das Slums von Mumbai auf die Welt mit einer Lebenserwartung von ein paar Jahren? Gott, stehst du da wirklich drüber? Interessiert dich das wirklich so sehr, wie du sagst, dass es dich tut? Und dann gibt es einmal noch so grundsätzliche Zweifel. Ist damit Jesus wirklich real? Hat er wirklich gelebt? Ist er wirklich gestorben? Ist er wirklich auferstanden? Vom Tod zurück ins Leben gekommen? Gott schon ein bisschen Sinn gemacht hat zum Teil, ne? Also darf man über Zweifel reden? Steht nicht im Jakobus 1,6, dass der Zweifler unbeständig ist, wie eine Welle auf dem Meer, die hin und her geworfen wird? Ich bin so froh. Ich bin wirklich froh, dass die Bibel sich getraut, sehr offen über Zweifel zu reden. Und es hat mich neu bewegt, mit welcher Ehrlichkeit und gleichzeitig mit welcher Kraft sie es macht. Und für das gehen wir in die Geschichte von Thomas, dem Zweifler. Es gibt so ein paar Personen in der Bibel, die haben einfach Pech gehabt. Und der eine ist der Judas, oder? Judas ist der Verräter. Judas, der Verräter. Du wirst dein Kind wahrscheinlich nicht Judas taufen. Das ist einfach so ein bisschen ein behafteter Name. Und die zweite Person, die einfach ein bisschen Pech hat mit seinem Leben, ist der Thomas, der Zweifler. Er tut mir ein bisschen leid. Ich glaube, er hat das nicht ganz verdient, dass man an seinen Namen einfach den Zweifel anhängt. Aber ja, so ist es jetzt halt passiert mit ihm. Und er war doch immerhin ein Vorbild gewesen, im Neuen Testament, in der Bibel, einer von diesen Aposteln, einer von diesen Säulen, von den ersten Kirchen, aber eine Säule mit Zweifel. Eine Säule mit Zweifel. Und ich finde das schön, wie ich schon gesagt habe, dass die Bibel das nicht vertuscht. Sie könnte da einfach drüber schweigen, ein bisschen auf die Seite schieben. Aber nein, der Heiligenschein von Thomas, der flackert ein bisschen. Das tut er. Und wir tauchen in seine Geschichte ein. Der Kontext ist, dass Jesus gestorben ist am Kreuz. Nur ein paar Tage vorher hat er ein kurzes Leben gelebt, die Person Jesus Christus von 33 Jahren. Und er hat mehrmals während seinem Leben gesagt, dass er nach seinem Tod wird zurück ins Leben kommen. Und mit dem beweisen, dass er nicht einfach ein normaler Mensch ist. Nicht einfach irgendein guter Lehrer wie irgendwie der Gandhi oder sonst jemand, der ein bisschen Weisheiten in die Welt herausredet, sondern dass er wirklich Gott ist, der Mensch geworden ist und der Macht hat über den Tod. Und dann ist der Moment gekommen, wo Jesus stirbt am Kreuz. Und die Jünger, die Freunde von Jesus, die sind am Boden zerstört. Die verstehen ihre Welt nicht mehr, obwohl Jesus eigentlich recht viel über das geredet hat mit ihnen. Und dann gehen sie in einen Raum, schliessen sich ein, haben Angst. Und am dritten Tag merken die Jünger oder sehen die Jünger, dass der Grab wirklich leer ist. Der Stein ist weggerollt. Sie gehen hin und sehen, da ist kein Leichnam mehr drin. Jesus ist weg, verschwunden. Wegen dem haben sie jetzt noch nicht gerade irgendwie, sind sie freudegümpf ausgebrochen und rumgetanzt. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben einfach gedacht, das ist jetzt schon noch komisch. Hat ihn jemand geklaut? Ist er verschwunden? Und dann ein paar Tage später zeigt sich Jesus den Jünger. Er geht durch verschlossene Türen in den Raum und zeigt sich ihnen. Aber, da wäre jetzt Johannes 20, 24. Thomas, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Und da ist eben schon ein Zeichen. Hast du schon mal so etwas richtig Grosses verpasst? Ich muss zu meiner Schande sagen, ich habe mal eine Hochzeit verpasst, wo ich eingeladen gewesen wäre. Das war nicht ganz meine Schuld, gell? Lassen wir es. Also, das war schon ein bisschen peinlich. Manchmal hocke ich im Zug und dann sehe ich die Leute, die so richtig Gleis sprinten, oder? Vielleicht gehörst du einmal zu denen. Und so auf letzten Drücken versucht, den Zug zu erwischen und dann geht die Tür zu. Und ich hocke hinter der Scheibe und dann tun sie mir schon leid, weil sie noch versuchen zu drücken und es geht nicht mehr auf und sie verpassen den Zug. Genau, der Thomas, der hat nicht einfach den Zug verpasst und eine halbe Stunde müssen warten, sondern er hat die Erscheinung verpasst vom auferstandenen Jesus. Und das fuchst dann schon ein bisschen. Und dann steht Vers 25, die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Und ich habe mich gefragt, wie ihre Betonung echt da war. Haben sie gesagt, wir haben den Herrn gesehen. So ein bisschen, lieber Thomas, du hast es halt verpasst. Jedenfalls sind sie begeistert gewesen, die anderen Jünger, voller Freude, wir haben den Herrn gesehen, voll Enthusiasmus. Aber der Thomas lässt sich nicht so einfach anstecken von dem, was er da gehört. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrte Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Und ich finde das noch sympathisch. Ich finde das wirklich noch sympathisch. Da sind die Jünger voll Enthusiasmus, voller Freude. Hey, wir haben Jesus gesehen. Und der Thomas sagt, so schnell kann ich das nicht einfach annehmen für mich. Ich brauche noch ein bisschen mehr Handfestes, als einfach vom Hören sagen, jetzt das zu glauben. Ich will selber Jesus erleben. Ich will selber ihn sehen. Ich will selber ihn berühren. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Weil das Letzte, was der Thomas gesehen hat mit seinen eigenen Augen, ist Jesus, wie er am Kreuz gestorben ist. Und er sagt, damit ich wirklich kann glauben, dass die Person, die ich vor meinen Augen habe, die tot ist, wieder lebt, muss ich ihn berühren. Und mir ist das wirklich noch sympathisch. Auch wenn Jesus nachher sagt, dass die gesegnet sind, die glauben, auch wenn sie nicht sehen. Ich finde die Einstellung von Thomas gar nicht so verwerflich. Er sagt, ich brauche einen handfesten Glauben. Hebräer 11,1 sagt genau das, dass der Glaube eine feste Zuversicht ist. Ein Feststehen auf etwas, wo man Überzeugung dafür gewonnen hat. Nicht ein unsicheres, ja, ich glaube, morgen wird das Wetter einigermaßen schön. Nein, morgen wird es, glaube ich, eher schlecht. So eine Unsicherheit, oder? Glaube ist nicht eine Unsicherheit. Glaube ist eine feste Überzeugung und der Thomas braucht das. Meistens wird er so 20 Minuten im Blick, die wollen den Glauben so als Unsicherheit verkaufen. Oder so wissen. Es gibt Menschen, die wissen, die denken, prüfen und dann kommen sie zu einer Überzeugung. Und dann gibt es halt so ein bisschen die Menschen, die ein bisschen ohne Hirn, die prüfen nicht, denken nicht und die glauben halt. Oder? Und der Thomas sagt, nein. Glaube ist für mich nicht Unsicherheit. Ich will Jesus erleben. Und Jesus nimmt ihn ernst. Vers 26. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Es ist zwar 8 lange Tage gegangen, 8 Tage lang Zweifel, 8 Tage lang keine Antwort, 8 Tage lang Stille. Und mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Shalom, Friede sei mit euch. Und dann wandte er sich Thomas zu und schießt ihn mal so richtig zusammen. Thomas, du Zweifler, du, was fällt dir eigentlich ein? Jetzt hast du all die 11 Jünger, hast das gehört, was ich gesagt habe während meinem Leben über x-mal und jetzt bin ich wieder da und du weißt nichts Besseres als zu zweifeln? Nein. Die 11 Jünger sind in dem engen Raum und Jesus erscheint und dann bahnt er sich so den Weg zwischen diesen Leuten durch, so ein bisschen mit den Ellenbogen, bis er vor dem Thomas steht. Er sucht ihn aktiv. Und dann schaut er ihm in die Augen und sagt, leg deinen Finger auf diese Stelle hier und zieh dir meine Hände an. Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Jesus dreht dem Zweifler nicht den Rücken zu, sondern in dem ganzen Raum von Menschen stürzt er direkt auf ihn zu. Und ich wünsche mir das für dich heute Morgen, dass du Jesus erlebst in deinen schwierigen Fragen, in deinen Zweifeln, in deinen Anfechtungen. Und jetzt kommt das Wichtigste. Jesus zeigt am Thomas die Wunde in seinen Händen. Er zeigt ihm die Verletzung an seiner Seite, wo ihn der Speer getroffen hat am Kreuz. Denn das grösste Argument für den Glauben, der schärfste Pfeil gegen die dunklen Schatten vom Zweifel, ist die Wundmal von Jesus zu berühren. Ist Jesus zu sehen, wie er für dich leidet und stirbt aus Liebe. Das grösste Argument für den Glauben ist in Kontakt gekommen mit dem Wunder vom Kreuz. Mit dem Wunder, dass da ein Gott ist, der einen Weg aufreißt, dass da ein Gott ist, der einen Sieg ausruft, dass da ein Gott ist, der den Tod überwindet, um dir Leben zu geben. Das grösste Argument für den Glauben ist, den leidenden Gott zu sehen und die Liebe, die so gewaltig gross ist und anders als alles andere, was es gibt. Dass da ein Gott ist, der auf die Erde kommt und sich das Leben nehmen lässt und sein Leben freiwillig hergibt für dich. Und er will, dass du das erlebst. Er streckt dir seine Hände aus. Das Kreuz bedeutet Liebe. Eine Liebe, die die Welt nicht kennt. Eine Liebe, die die Natur nicht lehrt. Eine Liebe, die den Tod auf sich nimmt. Um der Menschheit, um uns, einer Menschheit, die im Chaos versinkt, ein neues Leben zu geben. Und wo der Thomas, der Zweifler, in Kontakt kommt mit dem Wunder von der Wunde von Jesus, dann haut sie ihn um. Er sagt, mein Herr und mein Gott. Und das wäre Blasphemie in der jüdischen Kultur zu dieser Zeit, wenn man einem einfachen Mensch Gottheit zuspricht. Was der Thomas da sagt, ist gewaltig. Seine Augen gehen auf in dem Moment. Und er sieht nicht mehr länger den Jesus von Nazareth, den 33-jährigen Mann, die historische Person in der Geschichte dieser Welt, der Zimmermann, der gute Lehrer. Er sieht nicht mehr einfach die historische Person, sondern er sieht Gott. Er checkt in dem Moment, dass die Person Jesus Christus der Mensch gewordene Gott ist, der Macht hat über sein Leben, über den Tod, über die Welt. Und können wir für das beten, dass wir das erleben? Zusammen mit dem Thomas. In schwierigen Fragen, in Zweifeln, dass wir erleben, wie Jesus uns seine Hände ausstreckt. Und ich wünsche mir da gerade, ihr dürft vorher kommen, Band, für ein zweiter Teil vom Lobpreis, dass wir das dürfen erleben heute Morgen, du persönlich. Und ich mache noch einen kleinen deprimierenden Schluss. Eigentlich sollte man immer positiv Predigt aufhören. Heute machen wir es ein bisschen anders. Etwa 30 Tage nach dieser Begegnung zwischen dem Thomas und Jesus passiert Folgendes. Matthäus 28, 16 bis 17. Dort heisst es, die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Und bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Schon speziell, ne? Vielleicht startet morgen deine Woche und dann kriechen die Zweifel zurück. Zweifel, die vielleicht heute so ein bisschen versinken. Und das ist okay. Und das sind die engsten Freunde von Jesus. Sie haben am verstandenen Jesus in die Augen geschaut, sie haben ihn berührt und 30 Tage später haben einige wieder Zweifel. Dich am Zweifel stellen, macht dich nicht schwach, sondern wird deinen Glauben stärken. Ich möchte wirklich beten, jetzt, dass wir das erleben. Dass wir erleben, wie in unseren Zweifeln Jesus uns begegnet. Und er stürzt direkt auf dich zu. Mach bitte den Ellenbogen raus, dass er den Weg findet zu dir. Und dann gehen wir in einen Teil vom Lobpreis, von der Anbetung. Und ich möchte sagen, dass wir auch heute wieder das Fenster aufziehen, wo wir wollen. Wo wir wollen, so wie prophetische Eindrücke ermöglichen, wenn es Leute gibt unter euch, die einen Eindruck bekommen von Gott für den heutigen Morgen, für uns als Gemeinde. Vielleicht ist es ein Bild, vielleicht ist es ein Wort von der Wahrheit. Dann kommt doch führen in die Vaterreihe zum Christian und zu mir. Und dann nach zwei Liedern wollen wir da einfach einen Slot auftun, um das zu teilen. Weil wir glauben, dass Gott wirklich konkret heute Morgen zu uns reden kann. Ich möchte euch bitten zum Aufstehen, einfach fürs Gebet und nachher auch für das erste Lied. Und Jesus, ich bitte, dass du jetzt am heutigen Morgen Glauben entstehen lässt. So wie du am Thomas sagst, sei nicht länger ungläubig, sondern glaube. Danke, dass wir mit unseren Zweifeln zu dir kommen dürfen. Danke, dass dich nicht verschreckt, dass du dich nicht abwendest, sondern dass du unsere Zweifel ernst nimmst und direkt auf uns zustürst und uns dich zeigst. Und ich bitte, ich kann das nicht machen für irgendjemanden da drinnen. Und ich bitte Jesus, dass jetzt in dieser Zeit, auch von diesen Liedern, die wir da sind, du dich zeigst. Dass wir dürfen eine Begegnung haben mit dir. Dass wir dürfen erleben, wie wir deine Hände berühren, die Wunde mal berühren, das Wunder vom Kreuz neu sehen, wo ein Gott ist, der so eine gewaltige Liebe hat für uns. Und so sehr sich sehnt, dass wir die spüren und erleben und in dem neuen Leben leben. Und bitte red du jetzt gerade über die Zeit von der Anbetung, vom Worship, bitte red du zu uns als Kirche. Amen.